In den allermeisten Fällen, wenn ich eine Predigt vorbereite, suche ich nach einer Geschichte für den Anfang, was ich so erzählen kann. Oft ist es so, dann steht in irgendeinem Buch eine tolle Geschichte. Und dann ist sie so gut, dass ich sage, komm, die kannst du weitererzählen. Manchmal ist es aber so, dass die Leute die dann schon kennen und dann muss man versuchen, vielleicht was Ähnliches im eigenen Leben zu finden und dann versucht man das abzuhören und ist dann nie mehr das, was es mal war, aber man erzählt irgendwie so eine Geschichte. Manchmal sind es Kleinigkeiten, manchmal denke ich mir was aus. Irgendeine Geschichte. Diese Woche habe ich tatsächlich was erlebt. Jetzt wollte ich eigentlich gerne sagen, und deswegen habe ich den Fabi vorhin gefragt, ob die Lisa kommt. Eigentlich habe ich gesagt, das Beste, was einem passiert ist, du bereitest eine Predigt vor und erlebst eine Geschichte, die zu dem passt, was du predigen willst. Und dann passiert dir wirklich live etwas. Und am allerbesten ist, wenn dann auch noch jemand aus der Gemeinde das bezeugen kann, dass es wirklich so ist, dass er sich das nicht ausgedacht hat. Oder da übertreibt. Wobei das jetzt, diese Woche, war jetzt nicht so dramatisch, aber es passt ganz gut zum Thema Abendmahl. Erkläre ich euch dann aber gleich. Also jetzt nicht die ganze Zeit schon, was hat das mit Abendmahl zu tun. Ich erzähle euch erstmal, was passiert ist. Am Donnerstag Mittag habe ich mit der Fabienne zu Hause mit zum Mittagessen bei den Eltern. Die füttern uns jetzt im Moment immer so, vor allem auch mittags. Und dann ist die Fabienne schon mal ins Büro gefahren und sagt, pass mal auf, nimm du für den Alpha-Kurs heute Abend den Kuchen mit, den ich gebacken habe. Okay, dann habe ich mich mit meinem Schwiegervater verquatscht, so mittags, dann haben wir, weiß ich, über Politik oder irgendwelchen Unsinn da geredet. Und dann wurde es ein bisschen später und dann bin ich noch schnell runter, raus und wollte den Korb für den Kuchen holen aus meinem Auto. Und gehe so zum Auto hin und sehe, wie mein Schwiegervater mich zuparkt, dass ich dann nicht weg konnte. Die waren einkaufen und hatten vergessen, dass sie ihr Auto da vor meinem Auto haben stehen lassen. Und dann kamen Leute auf dem Bürgersteig entlang und ich hatte das Gefühl, sie grüßen, ja. Und ich habe zurückgegrüßt, guten Tag, und fing dann an, so an mein Auto zu gehen. Und die eine Frau, also es waren zwei Frauen, die da kamen, fing dann an, deutlicher zu grüßen. Bei mir zu Hause, 10 Meter Entfernung, höchstens vielleicht 5. Und dann gucke ich so hin und dann war das die Lisa. Also Donnerstagnachmittags, Lisa, bei mir in der Katharinenstraße, das kannte ich nicht. Ja? Und ihr kennt den Spruch, was man nicht kennt, das sieht man auch gar nicht. Das war für mich völlig überraschend, dass sie da mit ihrer Mama, also 3 Mädels, ne, 3 Generationen, Carlotta, Lisa und die Andrea zusammen, kommen da die Straße entlang. Und dann konnten wir so ein bisschen miteinander quatschen. Aber ich habe sie nicht gesehen. Ich habe mich dann wirklich danach gefragt, warum? Das bin ich auch, ich grüße noch. Ich habe gegrüßt, ne, weil ich das immer so mache, wenn da jemand vorbei, grüße ich halt freundlich. Waren sie mir egal? Vielleicht ein bisschen. Das waren irgendwelche gefühlt fremde Leute. Im ersten Moment war mir das egal. Ich sage halt guten Tag. Dass die Vorstellung fehlte, dass sie jetzt da kommt, also was nicht sein kann, ist nicht. Was zu ungewöhnlich ist, sieht man nicht. War ich zu sehr mit dem Ärger beschäftigt, dass mein Schwiegervater mich da jetzt zuparkt? Hat mich mein persönlicher Ärger zu sehr abgelenkt davon, das zu sehen, worauf es eigentlich ankam. Ich könnte mir vorstellen, dass es den Jüngern auch so ein bisschen ging, als sie dann mit Jesus zusammensaßen. Da fängt der Typ plötzlich an und legt sein Obergewand ab. So ein paar von uns haben vorhin zusammengesessen, zur Fußwaschung und dann haben wir den Text wieder gelesen und bist dann immer so bewusst geworden. Ne? Er stand einfach auf und legte sein Obergewand ab und fing an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Ich weiß nicht, ob die Jünger das überhaupt gesehen haben, was er da tut im ersten Moment. Vielleicht haben sie gedacht, der irgendwas, aber dass er ihnen die Füße wäscht. Ich weiß nicht, ob sie es erkennen konnten. Mit ihren Augen. Vielleicht physisch ja. Aber ein richtiges Bild im Hirn daraus machen, da haben sie wahrscheinlich eine Weile gebraucht. Man kann doch so richtig nachfühlen in diesen Texten, wo es ums Abendmahl geht. Und wir wollen ja heute Abendmahl feiern. Man kann so richtig nachfühlen, wie irritiert die waren. frage mich, ob sie das wirklich gesehen haben. Man merkt das ja an der Reaktion von Petrus, als Jesus zu Petrus kam und ihm die Füße waschen will. Das war ein Bild, was er gar nicht akzeptieren konnte. Es war für seine Vorstellungskraft unmöglich, dass Jesus ihm die Füße wäscht. Das zu sehen, tat ihm weh. Körperlich, meine ich. Nicht, weiß nicht, ob er getrauert hat, aber die anderen, zum Glück wahrscheinlich so verdutzt, dass sie es haben über sich ergehen lassen. Jeder wird irgendwas gedacht haben. Jeder mit sich selbst beschäftigt. So wie wir auch. So wie du jetzt hier. Wenn du ehrlich bist, bist du nur mit dir selbst beschäftigt. Ich frage dich ganz ehrlich, meinst du, du bist in der Lage, Jesus zu sehen jetzt? Könntest du dir vorstellen, wenn Jesus jetzt hier wäre, dass du sehen würdest, was er tut? Dass er erkennt, was er gerade macht? Für dich? Jetzt, in diesem Moment? Wärst du überhaupt bereit dazu? Oder würdest du nur große Augen machen und würdest sagen, was soll der Scheiß jetzt schon wieder? Warum irritiert mich Gott ständig? Was erzählt er da jetzt schon wieder? Was will Gott von mir? Oder sagst du, so wie Petrus es im Grunde genommen getan hat, Gott, das, was du von mir willst oder das, was du mir geben willst, das will ich jetzt gar nicht. Ich habe meine eigenen Vorstellungen von dem, was Gott mir geben muss oder was ich Gott gebe. Das sieht so heilig aus, was von Petrus da beschrieben ist, dass er sagt, nimmer sollst du mir die Füße waschen. So eine theoretisch demütige Geste. Letztlich sagt er zu Jesus, ich entscheide, was passiert. Wer ist er, dass er das in Frage stellt, was Gott tut? Wer bin ich, dass ich das in Frage stelle, was Gott tut? Wer bist du, dass du das in Frage stellst, was Gott tut? Ich glaube, sie haben nicht gesehen, was Gott da macht. Physisch ja. Aber mit ihrer Seele und mit ihrem Herzen und mit ihrem ganzen Verstand haben sie nichts begriffen. Nichts von alledem, was da passiert ist. Und ganz ehrlich, da streiten Theologen seit Jahrhunderten darüber, was das hier mit diesem Blut und mit dem Körper, also mit Brot und Wein, was das zu tun hat. Ist das jetzt noch wirklich der Leib von Jesus oder ist es nur ein Symbol? Ist das jetzt wirklich verwandeltes Blut oder was auch immer? Da streiten die Menschen seit Jahrhunderten und dann, ich wette, die Jünger haben nichts begriffen. Sie waren sich ja vermutlich der Situation noch nicht mal bewusst. So richtig gucken können, ist ja auch so eine Sache. Also es gibt 37 Millionen blinde Menschen, habe ich gelesen. Die waren, sag ich, wäre froh, wenn ich mal was sehen könnte. Die lechzen danach zu sehen. Dann gibt es wohl noch 127 Millionen, die haben nur 30% Sehkraft. Also die bräuchten mal so eine Brille von reichen Menschen. Es gibt ja so Hilfsorganisationen, die dann da auch helfen. Über 120 Millionen Menschen, die nur 30% Sehkraft haben. So eine Sache mit dem Sehen. Eine Krankheit, oder? Nicht sehen zu können. Blind zu sein. Und genauso ist es eine Krankheit zwischen uns. So dieses Blindsein, das schwebt so durch die Reihen bei den Christen. Es ist irgendwie so da, nicht gucken zu können. Und Gott mag das nicht, dass wir die Augen nicht aufhaben, weil er sagt so Sachen, wie in Offenbarung 3, Vers 18. Er sagt, ich rate dir, kauf dir Augensalbe für deine blinden Augen, damit sie geheilt werden. Ich glaube, dass das auch so eine Geschichte aus dieser Zeit war. Ich habe da noch einen Text, den Jesus den Menschen zu seiner Zeit gesagt hat. Er sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, sogar von Küchenkräutern und Minze, Dill und Kümmel, gebt ihr Gott den zehnten Teil, aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue sind euch gleichgültig. Gott macht hier aufmerksam, dass wir Menschen manchmal blind sind. Dass wir Menschen manchmal auf die falschen Sachen schauen. Also die Pharisäer waren ja nicht blind. Und die Menschen in Laodicea, denen Gott sagt, am Ende der Zeit, kauft euch Augensalbe, damit ihr endlich mal seht, die sind ja nicht wirklich blind. Die können ja eigentlich gucken. Und gerade in Laodicea, in dem Offenbarungstext, sagt Gott ja vorher noch, Mann, ihr glaubt, ihr werdet die Allertollsten. Ihr glaubt, ihr könnt richtig was sehen. Und genauso ist es hier mit den Pharisäern doch auch. Gott sagt, ihr denkt, ihr würdet alles so gut machen, aber ihr seht nichts. Ihr seid blind. Was mich bei Gott manchmal stört, ist, dass es den Anschein hat, ich traue mich nicht zu sagen, dass es so ist, aber deswegen sage ich, es macht manchmal den Anschein, als käme bei Gott das Rezept oder die Therapie vor der Diagnose. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe Flipchart. Also der normale Weg, wenn ich zum Arzt gehe. Also, ne, wir nehmen jetzt mal nicht, du bist nicht Privatpatient, sondern ganz normal und ein guter Arzt. Ja, all das. So dieser normale, gute Ablauf beim Arzt. Ja, ist doch, dass der erstmal eine Diagnose erstellt, oder? Dass er einem erstmal sagt, was man hat, bevor er ein Rezept ausstellt. Und dann die Behandlung beginnt, oder? Hier habe ich irgendwie den Eindruck, Gott sagt, hier, da ist das Rezept, kauf dir mal Augensalbe. Und dann fangen wir mit der Therapie an, aber mir fehlt meine Diagnose. Ich glaube auch nicht, dass einfach, wenn Jesus hier zu den Pharisäern das so mit dem Verzehnten von diesen Kleinigkeiten sagt, dass das so wirklich auch so richtig eine Diagnose ist. Mir fehlt da irgendwie so dieses Warum. Müssen wir überhaupt wirklich hinschauen? Vor 2 Jahren, also heute sind meine Schwiegereltern dran, erzähle ich von meinen Schwiegereltern, waren wir in Frankreich bei meinen Schwiegereltern und wir waren eben gemeinsam dort in einem Haus und haben Urlaub gemacht und wenn wir ganz alleine dort sind, dann breiten wir uns mehr aus überall. Wenn dann meine Schwiegereltern da sind, müssen wir ordentlicher sein. Überall so ordentlicher, nur wo wir dann nicht ordentlich sind, ist in unserem Zimmer. Ja? Weil wir dann aber auch uns eingeschränkt fühlen, dann müsste alles und dann irgendwie so in der Zeit entsteht dann so immer mehr so Kirmel und am letzten Tag kam dann mein Schwiegervater so unverhofft in den Raum und stand dann so und ich sah ihn von hinten und er stand so im Raum und die Fabienne und ich, wir guckten ihn an und er stand da so, guckte sich um und sagte nur so, ach du Scheiße. Der hat was gesehen, was wir gar nicht gesehen haben. Die Fabienne und ich haben das nicht gesehen. Für uns war das völlig okay, wie das da aussah. Aber er stand da und sagte, ach du Scheiße. Mit den Worten. So ein bisschen geflügelt geworden jetzt bei uns in der Familie. Wenn irgendwo unordentlich ist, stellt sie einen hin und sagt, ach du Scheiße. Wollen wir das vielleicht auch manchmal? Dass jemand kommt in unser Leben, weil wir das einfach gar nicht mehr sehen, was da alles so abgeht und was da so rumliegt. dass jemand in unser Leben kommt und sich das anschaut und sagt, ach du Scheiße, wie sieht's denn hier aus? Wie würdest du da reagieren? Also ich habe gelacht, ne, als mein Schwiegervater da stand. Ich fand das irgendwie cool und wir erzählen das gern weiter. Aber ganz ehrlich, wenn Jesus in mein Leben kommt oder vielleicht sogar ein Freund und schaut sich die Dinge an und sagt zu mir, Henrik, ach du Scheiße, was da ist, das gefällt mir gar nicht. Dann erzähle ich das meistens nicht weiter. Ich will es auch, wenn ich ehrlich bin, gar nicht hören, oft. Weil es holt mich so aus meinem Tritt raus und ich will diese Dinge in meinem Leben gar nicht sehen. Ihr wollt jetzt bestimmt hören, was das so ist, aber das erzähle ich euch nicht. Immer nach Bruder Fratz, dann würdet ihr die Achtung vor mir verlieren. Deshalb erzähle ich es euch nicht, um euch zu schützen, aber ich vermute, bei euch ist es nicht so viel anders als bei mir. Ich hoffe, du hast jemanden, der ab und zu in dein Leben kommt und dir mal sagt, oh je, wie sieht's denn hier aus gerade? Und ich würde dir wünschen, dass du denjenigen nicht wegschickst. Ich würde dir wünschen, dass du eine Diagnose stellen lässt, wenn Jesus in dein Leben kommt und dir sagt, ey, wir sollten mal ein bisschen aufräumen hier. Du siehst das alles gar nicht mehr. Dir ist der Blick versperrt. Wir behaupten immer und ich behaupte immer ganz gern, dass Jesus uns keine Therapie anbieten würde. Und ich vermute, das liegt daran, weil diese Therapie doch immer so einfach ist und weil es uns so langweilt. Weil es so uninteressant geworden ist, was Gott uns immer wieder erzählt. Weil er sagt, die Therapie ist doch so einfach, Leute. Macht die Augen auf und schaut auf das, was wirklich wichtig ist. Wenn ich in Sprachen aller Menschen spreche und sogar die Sprache der Engel, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong und eine lärmende Trommel. Wenn ich prophetische Eingebung habe und alle himmlischen Geheimnisse weiß und alle Erkenntnisse besitze, wenn ich einen so starken Glauben habe, dass ich Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe, dann ist alles nichts. Und wenn ich all meinen Besitz verteile und den Tod in den Flammen auf mich nehme, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig und gütig. Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prahlt nicht. Sie spielt sich nicht auf und so weiter und so weiter und so weiter. Wie langweilig ist das doch, oder? Wie oft haben wir das gehört und Mann, soll das immer die Begründung für alles sein? Was war los bei den Jüngern, als sie da saßen? Warum haben sie nicht gesehen, was Jesus dort tut? Warum haben sie nicht begriffen, was abging? Weil sie nicht mit einem liebenden Herz geschaut haben. Weil sie sich nur um sich selbst gedreht haben. Und weil sie sich haben nicht die Fähigkeit von Jesus schenken haben lassen, mit liebendem Auge auf andere zu sehen. Auf das, was Jesus tut und auf das, was der andere neben mir gerade für Bedürfnisse hat. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann können wir uns den ganzen anderen Quatsch, den können wir uns alles von der Backe putzen, wenn wir nicht begriffen haben, dass Gott uns sagen will, ich möchte dir ein Herz schenken, mit dem du wirklich klar siehst. mit dem du in der Lage bist, die Dinge so zu sehen, wie ich möchte, dass du sie siehst. Jesus sagt, ich möchte nicht mehr in dein Leben kommen und denken, ach du Scheiße. Jesus sagt, ich möchte in dein Leben kommen und da soll es hell sein. Aber diese Augen, die macht dir kein Augenarzt und da hilft auch keine theologische Weisheit, sondern da hilft nur mein Geist, der dir sagt, sei ein anständiger, ein netter und liebevoller Mensch. Und frage dich, was ist die Liebe in dem, was du gerade siehst? Ich verzweifle ja an mir selber dabei, gebe ich ehrlich zu. Und ich bin vielleicht der Allerletzte, der das Recht hat, hier vorne zu stehen, das zu fordern und das zu sagen. Aber Leute, mit euch zusammen und auf Augenhöhe, alles andere Schrott ist nochmal das Wort. Paulus sagt es an einer Stelle, es ist Kot, es ist Scheiße. So sagt er das, steht da drin in der Bibel. Und es sollte uns bewusst sein. Und was für eine Chance. Stell dir vor, du siehst den anderen plötzlich mit den Augen von Jesus. Stell dir vor, gleich bringt dir jemand hier das Brot und wünscht dir dabei Gottes Segen. Und du sagst zu Jesus, ja, Jesus. Ich will mit deinen Augen sehen. Und dann bringt dir jemand den Wein und sagt dir, Gottes Segen. Und du sagst, ja, Jesus, ich möchte mit deinen Augen sehen. Dann feiern wir Abendmahl. Und dann haben wir vielleicht einen Minimumbegriff von dem, was Jesus gemacht hat. Und dann sitzen wir vielleicht nicht mit ganz so großen Augen da, wie es die Jünger getan haben. Und deswegen möchte ich hier eins sagen, jeder ist dazu eingeladen. Das ist hier nichts Heiliges, was verbrannt werden muss, wenn es nicht aufgebraucht wurde. Das ist hier nichts Ritisches. Ich könnte mir jetzt ein Becherchen davon nehmen, es wegtrinken und es hat null Bedeutung, versteht ihr? Lasst uns nichts Mystisches daraus machen. Sondern Jesus sagt nur, macht das doch, damit ihr an mich denkt. Damit ihr mich nicht vergesst, was ich für euch getan habe. Weil ich euch so lieb habe. Und fangt an, euch lieb zu haben, Leute. Macht die Augen auf. Sieh hin und sieh mit Jesu Augen. Lasst uns darum beten und darum bitte ich euch aufzustehen. Grandios, Jesus. Du stehst heute hier bei uns im Mittelpunkt. Und wir schauen jetzt echt auf dich. Wir stehen hier, weil wir dich sehen wollen. Und weil wir deine Therapie wünschen, Herr. Hab Dank für deine Diagnose und wir nehmen sie an. Wir nehmen die Diagnose an, dass wir manchmal echt hartherzig sind, Herr, und dass wir es nicht hinbekommen, liebevoll zu denen zu sein, die um uns herum sind. Uns fällt die Geduld so schwer. Die Geduld, die du hast. Uns fällt die Freundlichkeit so schwer, die Freundlichkeit, die du hast für uns. Herr, hab Dank, dass du mit uns gehst, dass du hier in diesem Moment bei uns bist und dass du uns die Augen öffnen möchtest. Und dass wir dieses Privileg erleben dürfen, mit dir zusammen dieses Abendmahl zu feiern. Dass du hier mitten unter uns bist, dass wir das nicht alleine tun, weil du irgendwo bist, sondern dass wir deine Gegenwart hier spüren dürfen. Führe uns darin, Herr, was wir tun, damit wir offene Augen bekommen, damit wir einander sehen und nicht mehr aneinander vorbeigehen. damit wir deine Liebe in unserem Leben erkennen. Erkennen, wo du uns begegnest durch andere Menschen. Herr, es ist alles so schön, wie du es bereitet hast. Und es ist so wunderbar, wenn wir nur ein Mühe davon erkennen. Und deshalb zeig uns dich jetzt. Erkläre uns, wer du bist. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen hier im Raum. Herr, für jeden. Egal an welchem Punkt er gerade steht, egal wie weit er mit dir gerade ist, egal wie weit du dich für ihn anfühlst, Herr, ich bitte dich, dass du jedem ganz nahe kommst und jedem sagst, dass du ihn lieb hast und dass du ein Angebot hast für seine Situation, für seinen Moment, für seine Sorgen. Dass du für jeden die Idee des Lebens hast, die Idee des Lichts. Dafür hab Dank. Amen.